ARD. SWR Kultur. Forum.
Von Zuckersteuer bis Zuzahlung. Was bringt die geplante Gesundheitsreform? Heute mit Doris Maul am Mikrofon. Um die Milliardendefizite bei den Krankenkassen auszugleichen, will die schwarz-rote Bundesregierung das Gesundheitssystem umbauen. Dazu hatte sie eine Kommission eingesetzt, die insgesamt 66 Vorschläge für mögliche Einsparungen vorgelegt hat, darunter unter anderem die beitragsfreie Familienversicherung einzudampfen, die Zuzahlung bei Rezepten anzuheben und die Ausgaben der Krankenkassen an die Einnahmen zu koppeln. Inzwischen sind 2/3 der Kommissionsvorschläge in einen Gesetzentwurf eingeflossen, der schon nächste Woche Donnerstag vom Bundeskabinett verabschiedet werden soll. Ob das gelingt, ist allerdings noch völlig offen, denn die Pläne der Gesundheitsministerin sorgen tatsächlich für heftige Diskussionen, vor allem Sozialverbände und Patientenschützer, aber auch Kassenärzte und Krankenhausvertreter laufen dagegen Sturm. Wie sinnvoll sind die Maßnahmen im Einzelnen und was bedeuten sie für unsere Gesundheitsversorgung? Darüber wollen wir sprechen in diesem Forum in SWR Kultur. Meine Gäste heute sind der Wirtschaftsjournalist Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Mit dabei außerdem Professor Stefan Sell. Er ist Sozialwissenschaftler und unterrichtet Volkswirtschaft und Sozialpolitik am Rhein-Ahr-Campus der Hochschule Koblenz. Und ich begrüße Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbands VDK Deutschland e.V., des größten Sozialverbands in diesem Land, der sich für einen starken Sozialstaat und soziale Gerechtigkeit einsetzt. Frau Bentele, es gibt sehr, sehr viel Protest gegen die geplante Gesundheitsreform. Ist das nicht letztlich ein Zeichen dafür, dass Nina Wagner alles richtig gemacht hat, nämlich die Lasten gleichmäßig auf vielen Schultern zu verteilen?
Ja, hallo und danke für die Einladung. Also eine spannende Herausforderung ist ja immer, aus welchen Richtungen die Proteste kommen. In dem Fall hat sie zumindest in Anführungsstrichen richtig gemacht, dass sie an sehr vielen Bereichen und Themen ansetzt. Deswegen gibt es auch aus unterschiedlichsten Richtungen die Proteste. Aber ich würde immer eher nicht die Lautstärke der Proteste werten, sondern mich eher so ein bisschen mehr auf das Ziel der Reform konzentrieren. Und wo erstmal ein Einigungspunkt ist, den auch wir als Sozialverband mit der Bundesregierung haben, dass wir dringend Reformen brauchen. Wo wir eben als Sozialverband schon unseren Auftrag sehen, ist zu gucken, wo belastet es eben auf eine wirklich zu starke und unmäßige Art und Weise die Patientinnen und Patienten und eben da wieder insbesondere die Menschen mit wenig Geld, die ohnehin schon einen schlechteren Gesundheitszustand haben.
Wo Sie die wesentlichen Schieflagen sehen, darüber werden wir im Laufe der Sendung ganz sicher sprechen. Herr Bollmann, Sie haben in einem Ihrer Artikel über die Gesundheitsministerin und ihre Pläne geschrieben. Bei dem Kürzungsprogramm gehe es um den Beweis, ob das Land sich solche Veränderungen überhaupt noch zutraut. Ist das Gesundheitssystem und damit ja auch die Gesundheitsversorgung der Menschen das geeignete Experimentierfeld dafür?
Ja, es ist sogar das Feld, wo die Reformen, glaube ich, am dringendsten sind. Wir werden ja im Herbst nochmal weitere Vorschläge der Kommission haben zu grundsätzlichen strukturellen Fragen. Und ich glaube, da wird es dann auch nochmal interessanter. Die meisten Leute in Deutschland sind ja irgendwie genervt über Wartezeiten beim Facharzt oder solche Dinge und über die Kosten des Gesundheitssystems. Was aber viel zu wenig Leute bisher verstanden haben, ist, dass diese hohen Ausgaben, die wir in Deutschland haben, ja oft gerade zu einer schlechten Versorgung führen. Und wenn man sich die Behandlungserfolge bei großen Volkskrankheiten im internationalen Vergleich anschaut, sind die in Deutschland teilweise dramatisch schlecht. Wir sind bei der Lebenserwartung stark zurückgefallen. Unter den westeuropäischen EU-Mitgliedstaaten sind wir jetzt auf dem letzten Platz inzwischen. Und ich glaube, da wäre dann wirklich in dem zweiten Schritt es dringend nötig, mit den Einsparungen da anzusetzen, wo das Geldsparen auch die Qualität der Versorgung entscheidend verbessern würde.
Herr Professor Sell, Bundeskanzler Friedrich Merz spricht im Hinblick auf die Gesundheitsreform von, Zitat, einer der größten Sozialstaatsreformen unseres Landes. Wie nehmen Sie die Pläne, die Nina Wagner jetzt vorgelegt hat, wahr? Als nachhaltige Therapie tatsächlich für das kränkelnde Gesundheitssystem oder eher als ein Herumdoktern an den Symptomen?
Es wurde ja schon darauf hingewiesen, dass die Finanzkommission Gesundheit auf deren Vorschlagsliste ja jetzt ein Teil der gesetzgeberischen Maßnahmen basieren, dass die auch Strukturreformvorschläge erarbeiten soll. Und das wäre der eigentliche, wirkliche Reformpunkt. Man hat aus der Not der akuten Finanzsituation gleichsam den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Die Vorschläge, die jetzt ins Parlament eingebracht wurden, Beitragssatzstabilisierungsgesetz, ja, das verweist darauf, es handelt sich hier nicht um eine der größten Reformen, sondern Sie kennen vielleicht den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Leute, die sich schon seit Jahrzehnten mit der Gesundheitspolitik beschäftigen, werden nicht überrascht sein. Solche Gesetzentwürfe hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten am laufenden Band gegeben. Das sind Notoperationen, um im bestehenden System auch über Umverteilung, Lastenverschiebung sozusagen die Finanzentwicklung auf der Beitrags- und Ausgabenseite zu stabilisieren. Ein bisschen wie Hase- und Igelrennen. Aber es ist nicht die große Reform. Die müsste noch kommen.
Also die soll ja auch kommen, das ist ja schon verschiedentlich gesagt worden. Und tatsächlich sitzt die Kommission offenbar heute auch zusammen, allesamt, was auch erklärt, warum heute hier niemand von denen dabei ist. Schauen wir vielleicht an dieser Stelle zunächst mal auf eben den kranken Patientengesundheitssystem, denn krank ist er ja. Die Diagnose lautet, ohne Therapie wird es bis 2030 bei den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland ein Defizit von 40 Milliarden Euro geben. Allein im kommenden Jahr wären es 15 Milliarden. Das heißt, es muss tatsächlich gehandelt werden, oder?
Ja, also es muss auf jeden Fall gehandelt werden. Vor allem die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge oder Zusatzbeiträge für Menschen mit einem geringen Verdienst ist natürlich schon eine Herausforderung. Zusätzlich müssen ja viele Menschen, gerade ältere Menschen, die Medikamente brauchen, die vielleicht auch nicht übernommen werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen, haben ohnehin schon höhere Gesundheitskosten. Also das, was passieren muss, da sind sich alle einig.
Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass tatsächlich die Zeitnot, die wir jetzt haben, auch ein bisschen hilft, zumindest für diesen ersten Schritt der Reform. Dass vielleicht dieser kurze Zeitplan, nächste Woche Kabinett im Juni oder zumindest vor der Sommerpause schon im Bundestag, dass das vielleicht ein Zeitraum ist, in dem es beispielsweise Apotheken und Ärzteverbänden nicht gelingt, was ja bisher immer die Methode war, die Patienten aufzuhetzen im Sinne von, wenn wir einen Prozentpunkt weniger Honorarerhöhung kriegen, dann bricht hier das Massensterben aus. So auf diesem Niveau bewegt sich das ja insbesondere bei den Apothekern teilweise. Das, darin würde ich jetzt auch mal eine Chance sehen in diesem überfallartigen Vorgehen.
Ja, aber vielleicht nochmal, Herr Sell, Sie haben eben hingewiesen auf den Film Täglich grüßt das Murmeltier. Also die Beiträge für die gesetzlichen Krankenkassen sind in den vergangenen Jahren ja immer weiter in die Höhe geklettert. Also die Einnahmen schon gestiegen und das Defizit ist trotzdem gewachsen. Das ist schon so bekannt. Was sind die Hauptursachen dafür, dass wir heute in dieser Malaise stecken?
Ich glaube, das ist eine wirklich gute Stelle, um nochmal den Blick etwas weiter aus der Tageshektik zurückzulenken. Wir haben ein strukturelles Problem bei der Finanzierung des Krankenversicherungssystems, was mehrere Dimensionen hat. Ich will das deutlich machen an dem Blick, eine Zeit, die noch gar nicht so lange zurückliegt und die alle Hörerinnen und Hörer in den Knochen mehr oder weniger stecken haben, nämlich auf die Corona-Pandemie. Während der Corona-Pandemie, vor allem 2020/21, wurden zahlreiche Maßnahmen finanziert über die klassischen Sozialversicherungen, also hier vor allem über die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche, die soziale Pflegeversicherung. Die haben Milliarden Beitragsmittel aufbringen müssen zum Stemmen der Sonderlasten. Und es ist schon ein gewisser Zynismus zu erkennen, dass der Bundesgesundheitsminister Spahn damals beispielsweise die Krankenkassen gezwungen hat, ihre Reserven aufzubrauchen, die sie angesammelt hatten im Gesundheitsfonds. Und in der Pflegeversicherung wurden über 5 Milliarden Euro ja für Corona-bedingte Lasten aus der Beitragskasse genommen. Damals noch versprochen, das kriegt ihr wieder zurück. Davon ist nichts passiert. Und wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, möchte ich die älteren Semester erinnern, dass das, was jetzt als zentraler struktureller Reformkern herausgestellt wird von der Bundesregierung, dass wir zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik kommen. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, das steht auch im Gesetz so drin. Das bedeutet, dass die Ausgabenentwicklung, dass die in Zukunft nur noch in dem Maße sich entwickeln darf, wie die Einnahmen sich entwickeln. Das sind ja die Beiträge der gesetzlich Versicherten. Herbert Ehrenberg von der SPD und Norbert Blüm haben 20 Jahre lang mit diversen Kostendämpfungsgesetzen versucht, dieses Prinzip durchzusetzen, und sie sind gescheitert. Es gibt Kollegen, die das als große Lebenslüge der deutschen Gesundheitspolitik bezeichnen, weil sozusagen die Ausgabenentwicklung aus systematischen Gründen, wenn man nicht deckelt, budgetiert, begrenzt und ich sage, auch wenn es wehtut, das ganz deutlich, wenn man nicht rationiert, laufen die Ausgaben systembedingt immer stärker als die Löhne. Denn nur aus den Löhnen werden ja vereinfacht gesagt und dann bis zur Beitragsbemessungsgrenze die Beiträge.
Ich hätte zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist natürlich schon bei den Einnahmen, muss man immer berücksichtigen, was gibt's alles für Einnahmen. Auf der einen Seite natürlich die versicherten Beiträge, aber es gibt ja auch Steuerfinanzierungen und da gibt's natürlich sehr viele Diskussionen zu, was sind eigentlich Leistungen, die im Moment in einem solidarischen Sozialstaat aus dem Topf der versicherten Gelder bezahlt werden und wo muss die gesamte Gesellschaft eben einspringen. Und diese Leistungen, die eben für die ganze Gesellschaft relevant sind, wie beispielsweise, was ja gerade einer der großen Diskussionspunkte ist, wie werden eben die versicherten Beiträge für Bürgergeldempfänger refinanziert, aber auch andere Dinge wie Reha-Leistungen, Familien mit Versicherung, vieles andere könnte man da aufführen, wo es für mich oder für uns im VdK natürlich eine ganz spannende Debatte ist, was ist eigentlich wirklich dann aber eine Leistung, die aus dem Topf der Versicherten erbracht wird und wo muss die ganze Gesellschaft rein? Und wir haben mit einer Finanz-NGO Fiscal Future mal eine Studie, eine Erhebung gemacht und da war eine der Erkenntnisse, dass über 37 Milliarden Euro eigentlich an mehr Geld aus Steuermitteln zu der Krankenversicherung hinzugefügt werden müsste, um eben die sogenannten gesamtgesellschaftlichen Leistungen auch von allen in der Gesellschaft finanzieren zu lassen. Gerade in einem Sozialstaat, der eben auch schon sehr lange, über mehr als ein Jahrhundert existiert, haben wir halt auch ganz viele Überschneidungspunkte zwischen Gesundheit, Rente, Arbeitsmarkt. Also muss man sich auch da gut überlegen, wer will eigentlich diesen Sozialstaat gemeinsam finanzieren und wie wollen wir ihn finanzieren? Als große Errungenschaft. Und meine andere Anmerkung, bei der Rationierung ist es aber dann natürlich eine ganz wichtige sozialstaatliche Aufgabe zu gucken, wie rationieren wir so, dass es nicht nur die Menschen am Ende trifft, die wenig Geld haben. Und das sehe ich einfach gerade schon als Gefahr. Kann man natürlich zu Recht sagen, auch die Sozialverbände sind nur am Schreien und am Stöhnen und am Jammern. Aber wenn wir das tun, hat es ja den Grund unter anderem, es war vor ein paar Wochen mal der Testballon, Zahnersatz wird nicht mehr gezahlt, das wurde zurückgenommen.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr drin.
Nee, ich sag's ja gerade selber schon, es wurde ja zurückgenommen. Aber dieses Beispiel hat, und deswegen haben wir damals aufgeschrien, natürlich die Ungerechtigkeiten schon gezeigt. Weil es wird immer Menschen geben, die so gut verdienen, die werden sich gute Zähne leisten können, andere nicht, wie beispielsweise Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes. Und wenn die dann eben auch noch Zahnprobleme hinzukriegen, sind die Folgekosten in der Gesundheitsversorgung deutlich höher. Sprich, worauf ich raus will, bei der Rationierung und allen Reformen ist ein wirklich wesentliches Element, wo ich einfach oft ein bisschen Zweifel habe, dass das schon die ausreichende Beachtung findet, eben die soziale Ausgewogenheit, um insbesondere die Menschen zu unterstützen, die eben auch mehr Unterstützung benötigen.
Also ich glaube tatsächlich, das sind diese strukturellen Fragen, die ganze Organisation des deutschen Gesundheitssystems, diese extreme Fokussierung, ich meine, das beginnt sich jetzt allmählich zu ändern, auf diese niedergelassenen Einzelarztpraxen, dann hat man diese Überweisungen von hier nach da. Dass wir in Deutschland so viele Arztbesucher haben, das macht ja die ganz überwiegende Zahl der Patienten nicht freiwillig, sondern die stöhnen auch darüber, dass jeder Arztkontakt dann mit 5 weiteren Arztbesuchen verbunden ist, 5 andere Termine, zum Teil stundenlange Wartezeiten in den Praxen, weil das alles so desorganisiert ist. Da bräuchte es, glaube ich, wirklich viel mehr so medizinische Versorgungszentren, die auch interdisziplinär sind, wo man eben nicht 5-mal kommen muss für irgendwas. Die Patienten müssen, glaube ich, auch in Deutschland mehr an die Hand genommen werden. Nicht im Sinne von Entmündigung, sondern im Sinne, Frau Bentele, wenn Sie das so den sozialen Aspekt ansprechen, geht es, glaube ich, weniger um Geld tatsächlich in Deutschland. Es geht einfach darum, dass es wahnsinnig viel Vorkenntnisse, wahnsinnig viel Energie, wahnsinnig viel Eigeninitiative erfordert, in Deutschland sich überhaupt zurechtzufinden in diesem total chaotischen System. Das ist aber eine Riesenaufgabe. Da stecken natürlich auch Interessen dahinter von niedergelassenen Ärzten, von Kliniken und so weiter. Da bin ich wirklich mal gespannt, wenn wir zum Jahresende die Vorschläge haben, wie viel sich da dann wirklich bewegt.
Das ist tatsächlich ein Riesenpunkt. Also die Idee, dass die Menschen mehr Unterstützung bekommen im Gesundheitsdschungel, die ist auch nicht neu. Und da haben wir eigentlich auch gute Beispiele, auch im europäischen Ausland, wo es eben mehr kommunale Unterstützung zum Beispiel gibt, gerade auch im Bereich pflegerische Versorgung, aber auch Gesundheitsversorgung, wo die Menschen tatsächlich an die Hand genommen werden müssen, unterstützt werden müssen. Aber da müssen sich dann auch alle ja ein ganz großes Stück zurücknehmen. Wir haben, um mal auf einen konkreten Vorschlag vielleicht noch zu verweisen, in den GKV-Finanzierungsvorschlägen die eigentlich gute Idee, vor komplexen Eingriffen braucht man eine Zweitmeinung. Das ergibt ja aber auch nur dann Sinn, wenn jetzt vor einer Rücken-OP tatsächlich jemand die Zweitmeinung gibt, der dann vielleicht auch eben nicht der Best Buddy vom Rückenoperateur ist und sagt, ja, das ist auf jeden Fall dringend erforderlich. Mhm. Ergibt ja nur dann Sinn, wenn es tatsächlich objektiv angeschaut wird, wo wir wissen, dass 80% der Rücken-OPs eigentlich gar nicht unbedingt sein müssten, dass man damit Therapien viel weiter käme. Aber sich an diese großen, ja, vielleicht Brocken ranzumachen, da bin ich auch echt gespannt, ob da der Reformmut reicht.
Das ist das Stichwort für mich, Reformmut. Damit sind wir nämlich noch mal ganz kurz bei der Rolle der Politik. Und darauf wollte ich noch mal eingehen, bevor wir konkret auf diesen 157 Seiten umfassenden Gesetzentwurf schauen. Auch die Ampelkoalition hatte ja schon diverse Projekte in der Pipeline. Frau Bentele, Sie haben vorhin die Notfallreform angesprochen, die Krankenhausreform. Herr Sell, darüber haben wir hier an dieser Stelle auch schon diskutiert. Die sind dann alle irgendwie mit dem Koalitionsbruch über die Wupper gegangen sozusagen und müssen jetzt quasi neu verhandelt werden. Außerdem hat die schwarz-rote Koalition ja auch noch die Renten- und die Pflegereform vor der Brust. Und das alles mit einem Bundeskanzler, der immer wieder mit unbedachten Äußerungen ins Fettnäpfchen tritt, wie jetzt aktuell auch wieder in Sachen Rente, wo sein Satz, die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter, den Koalitionspartner alarmiert und den massiven Protest der Gewerkschaften ja auf den Plan gerufen hat. Frau Bentele, Reformmut, haben Sie gesagt, kann die Koalition überhaupt Veränderung?
Ich denke, wir sollten das nicht simpel psychologisieren auf die Frage, ob jemand die Reformkraft hat oder nicht, sondern wir sprechen in der Sozialpolitik, in diesem komplexen Geflecht, was ja über Jahrzehnte gewachsen ist, von der Pfadabhängigkeit der Entwicklung. Und jetzt fallen uns, selbst wenn sie also super gut motiviert wären, jetzt aber mal eine grundlegende Reform zu machen, sie bewegen sich in einem äußerst komplexen, kafkaesken teilweise System, Widersprüchen, was nur historisch zu verstehen ist. Und ich möchte an den Beitrag von Herrn Bollmann anknüpfen und auch mit den auch verständlichen Versorgungsängsten, die man vor Ort hat, gerade in der älter werdenden Gesellschaft. Und lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Anfang der
Möchte gerne vorangehen, aber ich möchte nämlich auf den Gesetzentwurf gucken.
Aber um voranzugehen, müssen Sie verstehen, warum wir jetzt in dieser Starre uns befinden. Denn Anfang der 90er Jahre nach der Wiedervereinigung hat man das westdeutsche System der Einzelarztpraxen auf die ehemalige DDR überzogen, obwohl es da mit den Ambulatorien und Polikliniken eine super gute regionale, kleinräumige, alternative Versorgungsstruktur gab. Und man hätte das nutzen können und müssen. Später hat man medizinische Versorgungszentren kreiert. Das sind alles Kopien dieses Systems, was man damals zerstört hat. Und darunter leiden wir noch heute, weil die Krankenhausreform, die ist ja auf den Weg gebracht worden, aber die ist in der Zwischenzeit so zerstückelt worden, auch durch den Widerstand in den Ländern, dass das unglaublich lange dauert. Und jetzt kommt eben diese Reform, über die wir heute reden, erschwerend hinzu, denn durch die Deckelung der Vergütung und der Vergütungsentwicklung der Krankenhäuser werden sie jetzt diesen Prozess auch des kalten Strukturwandels, dass auch gute kleine Krankenhäuser vom Netz genommen werden müssen, weil die in die Insolvenz gehen, das wird sich jetzt leider als Kollateralschaden verstärken. Aber man bietet den Menschen Menschen vor Ort nicht an etwas, was wir schon seit vielen, vielen Jahren fordern, dann macht aber auch alternative Versorgungsstrukturen für die Menschen, gerade in den vielen ländlichen Regionen, mit Gesundheitszentren, mit Regionalkliniken und so weiter, diesen Parallelaufbau von vernünftigen Strukturen zur Versorgungssicherstellung hat man leider unterlassen. Und das gehört auch mit zur Analyse, ja, dass wir vor einem hausgemachten Problem, was über viele Jahre gewachsen ist, stehen.
Sie haben jetzt gesagt, die Reform kommt jetzt erschwerend hinzu. Hier war von Reformmut die Rede. Nina Wagen hatte jetzt zunächst mal, muss man sagen, diesen Reformmut. Deshalb sitzen wir heute in dieser Forumsendung ja auch zusammen. Von Zuckersteuer bis Zuzahlung, was bringt die geplante Gesundheitsreform, ist unser Thema hier mit dem Sozialpolitik-Experten Professor Stefan Sell, mit dem Wirtschaftsjournalisten bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Ralf Bollmann und mit der Präsidentin des Sozialverbands VDK Verena Bentle. Also es gibt jetzt einen 157 Seiten umfassenden Gesetzentwurf, ich habe es vorhin schon gesagt, der diverse Maßnahmen enthält, überschrieben mit Änderung des 5. Buches Sozialgesetzbuch. Wie ich finde, extrem schwierig zu lesen. Die alten Paragraphen werden in roter Schrift ergänzt oder ersetzt. Und natürlich können wir hier nicht auf den gesamten Inhalt dieses Gesetzentwurfs eingehen, aber vielleicht auf die wichtigsten Punkte. Und da gibt es zum einen die Maßnahmen, die jeden Versicherten und jede Versicherte treffen. Die will ich mal kurz nennen. Die Zuzahlung zu den Medikamenten in der Apotheke sollen um 50% steigen, von 5 Euro auf 57 und von 10 auf 15 Euro. Zum Beispiel die Kosten für homöopathische Arzneien und Hautkrebs-Screening sollen nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden. Das Krankengeld wird reduziert und außerdem soll die Möglichkeit der familiären Mitversicherung ganz maßgeblich eingeschränkt werden. Vielleicht so viel erstmal. Welche dieser Kürzungen sind aus Ihrer Sicht vertretbar? Welche sind es nicht?
Also ich finde eigentlich die Maßnahmen im Wesentlichen alle vertretbar. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt in der Öffentlichkeit da eine große Aufregung herrscht. Ich habe extra nochmal geschaut, wie eigentlich die Inflationsrate war in den letzten 2 Jahrzehnten, seit diese Zuzahlungen in der Form eingeführt worden sind. Die lag ziemlich genau bei 50%. Das ist also ein ganz normaler Inflationsausgleich. Ich verstehe auch nicht ganz, warum das nicht fortlaufend angepasst wird. Ich fürchte tatsächlich nur, dass das eine oder andere jetzt im Nachgang in der parlamentarischen Debatte und in der Koalition wieder zerfleddert wird, also zum Beispiel was das Thema Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung in bestimmten Fällen betrifft, da wage ich doch jetzt schon die Prognose, dass die CSU da nochmal reingrätschen wird und das ist, glaube ich, ist eher meine Befürchtung.
Die dass SPD ist aber auch nicht so begeistert davon.
Ja, wie auch immer, das wird dann, jeder hat irgendwas, was er nicht mag und dann wird das Stück für Stück wieder demontiert.
Ja, Frau Bentele, sind Sie auch der Meinung, dass es keine große Aufregung gibt und dass das alles vertretbar ist?
Ich sehe bei all diesen Reformvorschlägen vor allem das Problem, dass die sozialen Unterschiede da nicht ausgeglichen sind. Es gibt immer Menschen, für die ist zum Beispiel auch eine höhere Zuzahlung nicht so das Problem. Für Menschen mit sehr wenig Geld, die chronische Erkrankungen haben, ist natürlich eine höhere Zuzahlung deutlich schwieriger. Wenn man jetzt erwerbsgemindert ist, Medikamente braucht, dann ist das natürlich eine Herausforderung. Und ich würde mir immer wünschen, dass bei Reformvorschlägen die Verteilungswirkung berücksichtigt wird. Und die haben wir hier natürlich automatisch. Es wird dann Menschen geben, die dann auf Medikamente verzichten werden müssen, weil sie die Zuzahlung sich eben nicht leisten können. Für andere wird es kein Problem sein. Thema Krankengeld. Da wird es natürlich Menschen geben, die vielleicht eher in Jobs arbeiten, wo sie vielleicht auch ein bisschen besser verdienen, wo sie zu Hause arbeiten können, die vielleicht auch mal eher noch sagen können, na ja, habe vielleicht eine Erkältung, aber ich kann auch schon ein bisschen was machen. Also um nicht weniger Krankengeld zu kriegen, muss ich jetzt vielleicht mich auch gar nicht krank schreiben, sondern kann weiter arbeiten. Aber es wird Menschen geben, die ohnehin wenig Geld verdienen, in anstrengenden Jobs arbeiten, für die natürlich auch weniger Krankengeld direkt schon wieder eine riesige Problematik ist, die sie dann dazu führen kann, dass sie Sozialleistungen beantragen müssen. Und dann haben wir auch nur den Verschiebebahnhof geschaffen. Sprich, worauf will ich raus? Ich wünsche mir eben bei all diesen Maßnahmen, dass diese sozialen Belange mitgedacht sind. Und auch was die beitragsfreie Mitversicherung angeht, wir haben seit Jahrzehnten ein Ehegattensplitting, wir haben seit Jahrzehnten keine ausreichenden Kinderbetreuungsstrukturen und keine Tagespflegestrukturen. Und von vielen Regierungen wurde immer ein Familienmodell forciert, in dem es auch in Ordnung ist, wenn insbesondere die Frauen sich um Sorgearbeit kümmern und auch wenn die Sorgearbeit vielleicht durch die Kinder, die älter werden, nicht mehr so groß ist, bis sie dann Angehörige pflegen. Und wenn man das machen will, kann man das durchaus tun, aber man muss ja wissen, was die Konsequenzen sind. Eine ältere Frau, die jetzt 30 Jahre nicht oder einen Minijob gearbeitet hat, die wird in dieser Arbeitsmarktsituation jetzt im Moment wohl schwerlich einen Job finden noch, wo sie jahrzehntelang mit einem anderen Familienmodell geplant hat. Das muss man sich einfach bewusst sein und die Frage stellen, ob man das für die Zukunft mit anderen Betreuungsmöglichkeiten vielleicht anders haben will. Aber in meinen Augen ist schon so, dass wir immer an diese Menschen mitdenken müssen, die eben auch wirklich wenig Geld haben, für die eben die 70, 100, 200 Euro mehr pro Monat tatsächlich viel Geld sind.
Sie waren jetzt aber noch sehr vorsichtig. Also sind diese Kürzungen, wie sie jetzt geplant sind, sie sind ja geplant, sie stehen in diesem Gesetzentwurf, sind die aus Ihrer Sicht vertretbar?
Sie sind aus meiner Sicht nicht vertretbar, weil die sozialen Ausgleichsmechanismen fehlen. Die sozialen Ausgleichsmechanismen müssen immer da sein, weil, wie gesagt, wir werden in Deutschland sonst sehen, was wir schon seit Jahrzehnten wissen, Menschen mit wenig Geld haben einen schlechteren Gesundheitszustand und das wird sich durch diese Maßnahmen intensiv verschärfen. Und wenn wir auf der einen Seite eben Berufsgruppen haben, die nur nicht mal ins Krankengeld fallen, die einfach, wenn sie krank zu Hause sind, ihr Gehalt weiterbekommen, die beim Staat beschäftigt sind als Beamtinnen und Beamte. Und anderen sagen wir jetzt, na, das Krankengeld wird jetzt mal deutlich gekürzt. Da kann man und muss man sich einfach ehrlich gesagt auf einen Entrüstungssturm von uns und vielen anderen vorbereiten.
Was sagt derjenige, der vorhin meinte, es würde keine große Aufregung geben?
Naja, warten wir es ab, aber reden Sie mal mit Leuten. Gut, kann man immer sagen, das ist noch nicht richtig angekommen. Aber was jetzt zum Beispiel die Zuzahlung betrifft, ich meine, da gibt es ja auch einen Ausgleichsmechanismus. Wenn man einen bestimmten Anteil der Einkünfte übersteigt, muss man es ja auch nicht bezahlen. Also mein Gefühl ist, dass wir da jetzt wirklich nicht an einem Punkt sind, wo jetzt der große Aufstand in der Bevölkerung droht, weil es eben auch insgesamt, wenn man mal schaut auf die Größe der Probleme, relativ verträgliche Maßnahmen sind.
Was ist Ihr Gefühl, Herr Sell?
Also das ist auch wieder ein guter Punkt. Wir reden jetzt über den einen Aspekt, die Belastung oder Zusatzbelastung.
Genau, die strukturellen Therapieansätze kommen noch. Ja,
ja, aber was ist denn der Ausgangspunkt? Also der Ausgangspunkt waren doch die Vorschläge der Finanzkommission, dieser Reformkommission. Und die hat in meinen Augen eigentlich, also in dieser Notsituation, hat ihnen einen sehr ausgewogenen Vorschlag gemacht, Sparvorschläge in Milliardenhöhe, verteilt auf alle Beteiligten. Und in dem ursprünglichen Entwurf entfallen auf die Patienten Belastungen, zum Beispiel durch höhere Zuzahlung von 4,1 Milliarden Euro. Das sind 10% der Sparsumme, die die da vorschlagen. Die beiden allergrößten Brocken, 45%, entfallen auf Kürzungen bei den Leistungserbringern und bei der Pharmaindustrie und den Herstellern. Und 30% waren die von der Kommission übrigens ausdrücklich vorgeschlagene Steuerfinanzierung der versicherungsfremden Leistungen hier für die Bürgergeld- bzw. Grundsicherungsempfänger, 12,5 Milliarden. So, und also das heißt, man muss, und die Umsetzung läuft jetzt leider so ab, und das ist die eigentliche Unwucht, dass bei den Leistungserbringern doch deutlich gekürzt wird. Die Zusatzbelastungen bei den Patienten halten sich in Grenzen. Und ich möchte, mein Herz schlägt immer für einkommensschwächere Menschen, aber man muss schon darauf hinweisen, es gibt eben diese Überforderungsgrenze, nicht mehr als 2% für Zuzahlung. Das ist ein Schutzmechanismus. Belastet werden jetzt bei diesen Dingen, die die Versicherten und die Patienten oder Patienten belasten, vor allem durch die höheren Beitragseinnahmen, die geplant sind, aber nicht die unteren Einkommensgruppen, sondern sie haben die beitragsfreie Familienmitversicherung angesprochen, die in Teilbereichen auf, und wir haben ja auch noch eine einmalige deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. 3.600 Euro pro Jahr einmalig plus die normalen Steigerungen. Und da geht es ja um Einkommenshöhen, wo jetzt die Einkommensschwächeren gar nicht vertreten sind. Also insofern, darüber müsste man reden, was diese Verteilungsunwucht bedeutet, wenn die Bundesregierung sich nicht im letzten Moment dazu durchringen sollte, die versicherungsfremden Leistungen tatsächlich aus Steuermitteln zu finanzieren, um damit sogar eine Beitrags Steuersatzsenkung herbeizuführen. 12,5 Milliarden Euro, das ist fast das gesamte Defizit, was fürs kommende Jahr vorhergesagt wird.
Jetzt müssen wir aber, glaube ich, trotzdem noch mal sortieren. Also ich hatte damit begonnen, die Maßnahmen zu erwähnen, die jeden Versicherten, jede Versicherte betreffen. Dazu gibt es eben noch eine ganze Reihe struktureller Therapieansätze. Dazu gehört, dass Krankenkassen in Zukunft ihre Verwaltungskosten deckeln sollen, ihre Werbekosten reduzieren. Damit sollen 100 Millionen Euro eingespart werden. Die Zuwächse von Preisen und Vergütungen im gesamten Gesundheitssystem, also auch bei Ärzten, Kassen und Kliniken, sollen an die Entwicklung der Einnahmen gekoppelt werden. Und dann ist hier schon die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze einmalig um 300 Euro pro Monat erwähnt worden. Und wir haben schon immer wieder punktuell darüber diskutiert, über diese Geschichte mit dem Bürgergeld, wo die CDU fordert, dass die Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger und Empfängerinnen aus Steuermitteln bezahlt werden soll, wo der Bundesfinanzminister eben Njet sagt. Und das ist auch noch so ein struktureller Punkt. Und die Pharmabranche ist auch erwähnt worden. Da hatte in der Tat die Finanzkommission vorgeschlagen, die auch heranzuziehen, also mit diesem sogenannten Herstellerabschlag, dem Rabatt für patentgeschützte Arzneimittel, der verdoppelt werden sollte. Und das ist jetzt also rausgeflogen. Also es ist sehr komplex und sehr kompliziert, aber vielleicht doch noch mal unter Einbeziehung auch dieser strukturellen Therapieansätze. Worin besteht aus Ihrer jeweiligen Sicht die Unwucht dieses Gesetzentwurfs?
Also ich würde gerne noch ein Wort zur Beitragsbemessungsgrenze sagen. Das klingt immer so gut, die Besserverdienenden sollen mehr zahlen. Aber erstens sind wir reden ja über eine Größenordnung von 70.000 Euro Jahreseinkommen, wenn Sie mal so ein Facharbeitergehalt bei VW nehmen und 14 Monatsgehälter, dann sind Sie schon drüber. Und wir sind im Moment bei 70.000 bei der Schwelle, wo sowohl der Spitzensteuersatz einsetzt, als auch der höchste Beitragssatz in der Krankenversicherung zu zahlen ist. Wir diskutieren jetzt über eine Einkommensteuerreform, wo wir die Schwelle für den Spitzensteuersatz auf 85.000 Euro erhöhen, gerade um das zu entzerren. Weil bisher hat man ja immer nach der Beitragsbemessungsgrenze, ich weiß nicht, ob Sie sich mal die Kurve angeschaut haben, wie hoch die Gesamtbelastung, auf die muss man ja immer schauen, die Gesamtbelastung der Arbeitseinkommen mit Steuern und Sozialbeiträgen ist. Und da haben wir dann bis 70.000 einen Anstieg, dann geht's plötzlich runter, weil dann nur noch in Anführungszeichen der Spitzensteuersatz gezahlt werden muss, dann geht's wieder hoch und dann geht's bei der Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung wieder runter. Und jetzt bemüht sich die Politik bei der Einkommensteuer, das zu entzerren, dass eben dieser Effekt, man verdient mehr und zahlt plötzlich weniger, nicht mehr auftritt und man diese Kurve gleichmäßiger macht. Und jetzt kommen die Sozialpolitiker und sagen, nee, wir rücken jetzt die Beitragsbemessungsgrenze doch wieder in die Nähe dieser berühmten Schwelle für den Spitzensteuersatz. Und dann haben wir wieder die Spitzenbelastung in einem Punkt und dann haben wir wieder eine Zickzack-Kurve, wo man mehr verdient und weniger Abzüge hat. Und deshalb finde ich das eine ganz falsche Entscheidung. Übrigens ist dieses Problem mit diesen Belastungsspitzen aufgetreten unter dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, der nämlich damals schon mit seiner Steuerreform zwar den Spitzensteuersatz gesenkt hat, aber dadurch die Schwelle auch gesenkt hat, ab dem er zu zahlen ist und das gemacht hat, was jetzt geplant ist, nämlich einmalig außergewöhnlich die Beitragsbemessungsgrenze erhöht hat. Also deshalb finde ich das tatsächlich steuer- und abgabensystematisch eine ganz falsche Entscheidung.
Und so gesamt betrachtet wesentliche Unwuchten in dem Gesetzentwurf, wo sehen Sie die?
Also, ich sehe ein Grundproblem, glaube ich, bei allem, ist halt einfach, dass wir hier, und deshalb sind ja auch die Verteilungskämpfe so hart auf diesem Gebiet, soweit ich sehe, ist das einzige Feld, wo wirklich so krass über Mittelzuteilung staatlich entschieden wird und die Vereinnahmung sozusagen privatwirtschaftlich organisiert ist und dass wir in Deutschland ein Stück weit die Nachteile rein staatlicher Systeme mit den Nachteilen rein privatwirtschaftlicher Systeme kombinieren. Und da kommen wir, glaube ich, am Ende nicht raus. Trotzdem finde ich es richtig, was jetzt die Begrenzung von Arzthonoraren und Vergütungen beispielsweise betrifft, dass wir da eben wieder auf den Pfad der Kostenbremse zurückkommen. Wir hatten ja tatsächlich, Corona ist schon erwähnt worden, aber auch vorher schon in diesen Jahrzehnt nach der Finanzkrise, wo es Deutschland sehr gut ging, wo wir ordentliche Wachstumsraten hatten, wo wir vor allem einen Beschäftigungsboom hatten, der ja Beitragseinnahmen generiert hat, dass da die Gesundheitsminister, Name Jens Spahn ist schon gefallen, einfach zu sehr einen Freifahrtschein für mehr Kosten gemacht haben. Eine der dramatischsten Fehlentscheidungen für meine Begriffe war, den Kliniken die vollen Kosten für die Krankenpflege zu erstatten. Seitdem schauen die Kliniken da überhaupt nicht mehr darauf, was es kostet, genehmigen sozusagen jede Gehaltserhöhung. Ich habe nichts dagegen, dass Krankenpfleger besser verdienen, aber diese Methode zu sagen, das geht auf Kosten der Versichertengemeinschaft, egal wie viel da ausgegeben wird, das war eine eindeutig krasse Fehlentscheidung. Und ich finde es vollkommen richtig, dass das jetzt zumindest ansatzweise korrigiert wird.
Frau Bentele, Stichwort wesentliche Unwuchten. Wo sehen Sie die in diesem Gesetzentwurf?
Also wie gesagt, was spannend werden wird, ist tatsächlich die Frage, wie sich die Maßnahmen auf die unterschiedlichen Bereiche auswirken. Wenn zum Beispiel, ich finde es auch richtig, dass wir wieder auf die Kostenbremse drücken bei Leistungserbringern, dass auch die Pharmaindustrie hier einen Beitrag leisten muss, weil ich meine, die leistet ihnen mit den doch immer noch guten Gewinnen der letzten Jahre und Jahrzehnte, die sie eingestrichen hat, schon etwas einfacher.
Aber die ist ja jetzt rausgenommen worden aus dem Gesetzentwurf, also die Maßnahmen.
Genau, das sagt, Sie haben noch nach Unwuchten gefragt.
Ja, okay,
das
stimmt.
Ist eine Unwucht, dass die hätte reingemusst. Also das ist eine absolute Unwucht, weil die könnten ihren Beitrag leichter leisten. Als viele Menschen, klar, Herr Sell, Sie sagen, das ist begrenzt, aber ich meine, für manche Menschen sind auch 20 Euro im Monat einfach schon ein bisschen mehr Geld und das haben sie nicht so ganz einfach. Und da, glaube ich, muss man einfach sehr, sehr gut aufpassen, dass wir in einem solidarischen Sozialstaat hier eben die Menschen nicht verlieren. Und gerade, wie gesagt, die Pharmaindustrie mit ihren Gewinnmöglichkeiten und Gewinnmargen da noch mehr zu beteiligen, ist für mich eine Sache, die auf jeden Fall reingehört in so ein Gesetz. Ich finde persönlich auch die Zuckersteuer eine gute Sache. Aber gut, wenn Sie es nach Unwuchten fragen, was für mich eben wirklich noch eine der ganz interessanten Möglichkeiten ist, die wir hier gerade sehen, ist eben auch, wie die Leistungszugänge zukünftig geregelt werden, weil klar, wenn die Leistungserbringer Einschnitte haben werden, wird sich das natürlich auch auf die Versorgung auswirken und da wird man sehen müssen, ob und inwieweit dann natürlich viele Leistungen eben auch nur noch selbstfinanziert zur Verfügung stehen, die eben, wenn sie nicht für die Gesundheit erforderlich sind, kann man über sowas immer diskutieren und wurde auch schon gemacht. Aber alle Leistungen, die wirklich erforderlich sind, da würde ich immer noch die Unwucht ziehen, wie zum Beispiel beim Krankengeld, bei Leistungen, die zur Verfügung stehen, da muss eben für die Versicherten tatsächlich mit sehr viel Achtsamkeit gearbeitet werden. Und ich bin halt tatsächlich auch schon der Meinung, dass man sich nicht nur die Beiträge für die Grundsicherungsempfänger anschauen muss, sondern eben auch andere Leistungen, die noch nicht ausreichend refinanziert werden aus Steuermitteln, solange wir eben keine Versicherung haben, in die alle einzahlen. Wo übrigens zum Beispiel ein guter Punkt auch ist, also klar, wir hätten als Sozialverband gerne, dass wir eine Versicherung gesetzliche haben, in die wirklich alle Erwerbstätigen einzahlen und private Versicherungen nur noch den Zusatz abbilden, aber nicht mehr eine alternative Versicherung sind, weil auch das wird eine Gefahr. Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze wird auch viele abwandern lassen in die private Versicherung, haben wir auch nichts von. Also bin ich schon dafür, dass wir alle in eine Versicherung einzahlen, mal zum einen. Aber zum anderen wäre natürlich auch wirklich nochmal zu überdenken, wenn wir uns jetzt schon über Homöopathie Gedanken machen, was man machen kann meinetwegen, sind aber halt 50 Millionen Euro. Naja, also ich glaube, die Krankenkassenzahl mal deutlich zu reduzieren, das wäre schon sehr viel kostensparender.
Also jetzt sind wir eigentlich schon bei den Ergänzungen, was ansonsten unbedingt noch passieren müsste. Eine Frage, die ich noch einschieben möchte, kurz vor Ende, eine wichtige Frage, die ja auch über unserer Sendung steht. Was bedeutet dieser Gesetzentwurf, wenn er denn so oder ähnlich verabschiedet wird, für unsere Gesundheitsversorgung, also für die Gesundheit der Patienten und Patientinnen selbst?
Zwei geteilte Antworten. Ganz am Anfang der Sendung wurde ja schon auf die Diskrepanz hingewiesen, Ausgaben für Gesundheit und messbare Maßstäbe wie Lebenserwartungsentwicklung und so weiter. Die jahrzehntelange Public Health Forschung zeigt ja, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen mehr Ausgaben und mehr Gesundheit. Also der gesamte Gesundheitsbereich oder Krankenversorgungsbereich, medizinische Leistungen, hat einen Anteil, aber der ist viel kleiner als zum Beispiel soziale Lebensumstände oder genetische Aspekte. Das muss man einfach auch immer berücksichtigen, oder Lebensweise der Leute. Das heißt, zu glauben, man könne da große Sprünge machen, da war nicht vor. Der zweite Punkt ist viel, viel wichtiger. Was bedeutet das für die Gesundheitsversorgung? Wir werden erleben, wenn das so umgesetzt wird, dann wird das natürlich zu Reaktionen führen. Eine ganz wichtige, die man unbedingt im Auge behalten muss, ist das, was Frau Bentele angesprochen hat. Das ist nämlich die Mehrbelastung treffen diesmal bei diesem Paket tatsächlich den oberen Beitragszahlerbereich. Und da wird es Abwanderungsbewegungen geben in die weiterhin international einmalige Konstellation, dass wir die private Krankenversicherung als eigenständige Versicherungssäule haben, neben der GKV, in die private Krankenversicherung. Also die freuen sich gerade über diese Maßnahme. Und das entzieht natürlich sehr zahlungskräftige Beitragsmitglieder der GKV, könnte also ein ungewollter Nebeneffekt sein. Viel größere Sorgen mache ich mir durch die Sparauflagen, die wir bei einem nicht reformierten System mit niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern, was nur langsam angepasst wird, haben, dass es zu Versorgungseinschränkungen kommt, dass die Leistungserbringer den Zugang weiter einengen. Und da kommen wir am Ende wieder bei der Anmerkung von Herrn Bollmann heraus. Studien zeigen tatsächlich, dass noch nicht mal die Frage ist, wenn du mehr Geld hast, hast du eine bessere Versorgung, sondern hast du Kontakte, hast du Kommunikationsfähigkeit, hast du Beziehungen, kannst du dich bewegen in diesem System, kennst du jemand, hast du ein Netzwerk? Und alle die das nicht haben, die fallen dann ein Stück weit runter. Und das sollten wir im Auge behalten.
Dann lassen Sie uns jetzt mit Blick auf die Uhr tatsächlich in Richtung Schlussrunde abbiegen. Nochmal explizit, wie muss eine gerechte und dennoch effiziente Reform des Gesundheitssystems aussehen, die Gesundheit von Patienten und Patientinnen nicht gefährdet? Mit der Bitte um kurze Antworten, kurze Schlussstatements. Vielleicht fangen Sie an, Frau Bentele.
Ich bin sehr dafür, dass bei den Reformbemühungen wirklich immer die soziale Ausgewogenheit angeschaut wird und dass sich die Bundesregierung nochmal sehr viel Gedanken macht, auch über die Stärkung der Einnahmen, über eine Zuckersteuer, über eben auch andere Möglichkeiten wie die Beteiligung der Pharmaindustrie an den Kosten, dadurch, dass sie mit ihren Gewinnen da ein Stück weit einsteigen müssen oder weniger Gewinnmöglichkeiten haben. Ich bin auch der Meinung, man muss wirklich bei den Reformen danach schauen, wie sich das auf die Gesundheitsversorgung auswirkt. Denn was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, dass Deutschland ein unheimlich teures, aber nicht das beste Gesundheitssystem hat und unsere Lebenserwartung in Europa jetzt nicht die beste ist in Deutschland. Sprich, irgendwo muss das Geld ja versickern und es sind nicht vor allem und insbesondere die Patienten, wo es versickert.
Herr Bollmann.
Ich bin dafür, dass vor allem da gespart wird, wo es tatsächlich für die Gesundheit der Patienten sogar einen Gewinn bringt. Ich finde deshalb den interessantesten Vorschlag dieses Zweitmeinungsprinzip bei den Knieoperationen. Glaube aber, dass man da noch weitergehen müsste. Zum Beispiel gibt es in anderen Ländern gerade bei dem Thema sehr strukturierte Behandlungsprogramme in Richtung Krankengymnastik etc. Wenn Sie sich anschauen in Deutschland, was das da für ein Trara ist, dass Sie da mal 6 Sitzungen Krankengymnastik bezahlt bekommen von der Kasse, da reden wir wirklich über lächerliche Beträge. Mehrere tausend Euro für die Operation werden locker und immer bezahlt. In anderen Ländern ist es genau umgekehrt. Mhm. Da gibt es strukturierte Programme, wie man das Gelenk sozusagen stabilisiert ohne Operation, was oft nachhaltiger und erfolgreicher ist. Und das spart, wenn man da ein paar hundert Euro für ausgibt, unter dem Strich sehr viel Geld.
Herr Sell.
Ja, ich warte auf die wirkliche Umsetzung der Strukturreform, die wir, ich kann nichts dafür, seit den 90er Jahren intensiv fordern und diskutieren. Wenn Sie das Nebeneinander von ambulanter und stationärer Versorgung, wenn Sie die Aufwertung nicht ärztlicher Gesundheitsberufe so lange auf die lange Bank schieben, dann werden Sie die Gesundheitsversorgung der Menschen vor Ort, um die es ja letztendlich letztendlich gehen sollte, nicht substanziell verbessern. Wir werden dann auch in den kommenden Jahren eine Wiederauflage der Konsolidierungsgesetze, wie wir sie schon in den 80er und 90er Jahren hatten, sehen, mit denen man versucht, das Budget halbwegs zu stabilisieren. Also das ist ganz klar und eine grundsätzliche Finanzierungsreform. Ja, aber ehrlich, Bürgerversicherung oder Erwerbstätigenversicherung, da gibt es derzeit keine großen politischen Freunde und das mindert natürlich die Umsetzungsfähigkeit.
Von Zuckersteuer bis Zuzahlung, was bringt die geplante Gesundheitsreform? Das war unser Thema in dieser Forum-Ausgabe in SWR Kultur. Es diskutierten der Experte für Sozialpolitik, Professor Stefan Sell, die Präsidentin des VdK-Sozialverbands Verena Bentele und der Wirtschaftsjournalist von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Ralf Bollmann. Ich bin Doris Maul und bedanke mich natürlich bei meinen Gästen und bei Ihnen für Ihr Interesse.